Radio SRF.
Echo der Zeit. Wieso fuhr dieser Zug so schnell? Das fragt sich Spanien nach dem Unglück bei Santiago de Compostela. Was weiß die Regierung Merkel?
7 Wochen nach den Enthüllungen von Edward Snowden wollen wir heute endlich mehr wissen über die millionenfache Ausforschung deutscher Staatsbürger durch amerikanische Geheimdienste.
Jetzt ist der SPD-Parlamentarier etwas schlauer und doch nicht zufriedener. Dann, was will die USA vom einstigen Erzfeind Vietnam? Die Frage zum Treffen der beiden Präsidenten. Und wie überleben sie gegen die Bierriesen? Die Frage an den kleinen Brauer.
Wir haben ein Bier, nicht Sie haben dort ein Bier zu parken, sondern wir haben unser eigenes Bier.
Das Rezept taugt. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Mindestens 80 Tote, das ist die Bilanz des schweren Zugsunglücks in Nordspanien gestern Abend. Spanien trauert und fragt nach den Gründen des Unfalls. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Eine Sicherheitskamera hat das Unglück gefilmt. Die Aufnahme dauert nur 10 Sekunden. Sie zeigt, wie der Zug mit sehr hoher Geschwindigkeit in eine Kurve rast. Einer der vordersten Wagen hebt von den Schienen ab, jener hinter ihm reißt er mit. Und dann springt der ganze Zug mit riesiger Gewalt aus der Kurve, reißt die Oberleitungsmasten nieder und einige Wagen prallen gegen eine Stützmauer. Im spanischen Fernsehen hat eine Anwohnerin erzählt, wie sie den Unfall erlebte. Mit großer Geschwindigkeit sei der Zug gekommen und dann sei es passiert. Es habe sehr laut gekracht. Das Unglück ereignete sich 4 Kilometer vor dem Bahnhof von Santiago de Compostela. Der Zug kam über die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke aus Richtung Madrid. Die Einfahrt in die Stadt ist nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgebaut. Der Zug hätte vorher von 250 auf 80 Kilometer pro Stunde abbremsen müssen. Einer der 2 Lokführer soll in seinem Notruf an die Zentrale gesagt haben, der Zug sei mit 190 in die Kurve gekommen. Die Blackbox des Zuges wurde inzwischen geborgen. Wie Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in Santiago sagte, sind die Ermittlungen im Gang. Das Ziel sei es, möglichst schnell herauszufinden, was genau zu diesem schweren Unglück geführt habe. Beim Zug handelt es sich um das neueste Modell einer Hochgeschwindigkeitskomposition, die sowohl auf der alten spanischen Breitspur verkehren kann, als auch auf der Normalspur der schnellen Neubaustrecken. Am Morgen vor dem Unfall soll der Zug noch gewartet worden sein. Es ist nicht nur unklar, wieso der Zug zu schnell gefahren ist, sondern auch, ob die Geschwindigkeit die alleinige Ursache ist. In Frage kommen ein menschliches Versagen, aber auch technische Probleme. Sicher ist, die Einfahrt nach Santiago de Compostela ist mit dem spanischen Zugsicherungssystem ASFA ausgerüstet und nicht mit dem moderneren europäischen ETCS, das auf den spanischen Hochgeschwindigkeitsstrecken verwendet wird. Die Stadt Santiago bereitete sich eigentlich auf das große Jakobusfest vor. Das erleichterte offenbar die Rettungsarbeiten. Ein Großaufgebot von Sicherheitsleuten und Sanitätern stand schnell bereit.
Christoph Wüthrich. Und mit den Nachrichten Damian Rast.
In Tunesien ist zum 2. Mal in 6 Monaten ein führendes Mitglied einer Oppositionspartei getötet worden. Der Abgeordnete Mohamed Brahmi wurde vor seinem Haus in Tunis erschossen. Der 58-Jährige saß in der verfassungsgebenden Versammlung und war Chef der kleinen linken Partei Bewegung des Volkes. Nach Bekanntwerden der Nachricht versammelten sich tausende Menschen zu Kundgebungen. Sie beschuldigten Islamisten, für das Attentat verantwortlich zu sein. In der Stadt Sisi Bouzid setzen Demonstranten das Hauptquartier der regierenden islamistischen Ennahda-Partei in Flammen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Im Februar war der tunesische Oppositionspolitiker Shokri Belaid ermordet worden. Im Bürgerkrieg in Syrien sind, nach Angaben der Vereinten Nationen, mittlerweile mehr als 100.000 Menschen getötet worden. Diese Zahl nannte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in New York. Gleichzeitig forderte er neue Anstrengungen für eine Friedenskonferenz. Gemeinsam mit US-Außenminister John Kerry zeigte sich Ban überzeugt, dass der Konflikt nicht militärisch gelöst werden könne. In der syrischen Hauptstadt Damaskus forderte ein Autobombenanschlag heute 10 Tote und über 60 Verletzte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg rügt Russland wegen des Gerichtsverfahrens gegen den Geschäftsmann und Kreml-Kritiker Michail Khodorkovsky. Das Gericht kommt zum Schluss, Russland habe gegen Khodorkovsky einen unfairen Prozess geführt. Der Prozess sei aber nicht politisch motiviert gewesen, wie dies Khodorkovsky behauptet. Nach dem Abschluss von Steuerabkommen mit Großbritannien und Österreich hat die Schweiz erste Zahlungen an beide Länder geleistet, von total rund 900 Millionen Franken. Das teilte die eidgenössische Steuerverwaltung mit. Das Geld stammt vom Steuerpflichtigen aus Österreich und Großbritannien. Auf deren Vermögen erheben Schweizer Banken eine Steuer, womit diese legalisiert werden. Laut der Steuerverwaltung wurden außerdem Vermögen von insgesamt rund 12 Milliarden in Österreich und Großbritannien deklariert. Über die Erhöhung des Autobahnvignettenpreises befindet definitiv das Schweizer Stimmvolk am 24. November. Das Referendum ist zustande gekommen. Laut der Bundeskanzlei wurden rund 107.500 gültige Unterschriften eingereicht. Nötig gewesen wären 50.000. Geplant ist die Erhöhung des Vignettenpreises von 40 auf 100 Franken per Anfang 2015. Die Rettungsflugwacht Rega beendet, nach eigenen Angaben, im Berner Oberland die Zusammenarbeit mit der Air Glacier. Neu werden nicht mehr sie, die Rega, entscheiden, welche Gesellschaft bei Rettungen zum Einsatz komme, sondern die Sanitätsnotrufzentrale in Bern. Die Rega reagiert damit auf einen Streit um Notfallflüge. Zwei Schweizer Großunternehmen haben ihre aktuellen Zahlen präsentiert. Die Credit Suisse erzielte im ersten Quartal einen Reingewinn von etwas über einer Milliarde Franken. Im zweiten Quartal letztes Jahr waren es noch knapp 800 Millionen Franken gewesen. Und der Basler Pharmakonzern Roche steigerte seinen Gewinn im ersten Halbjahr um 40% auf über 6 Milliarden Franken. Die Sputnik Engineering AG in Biel will bis zu 70 Stellen abbauen. Das Unternehmen stellt eine zentrale Komponente für Solaranlagen her. Es begründet die Abbaupläne mit dem weltweiten Umbruch in der Photovoltaikbranche. Sputnik Engineering beschäftigt insgesamt 360 Personen. In China ist gegen den gestürzten Spitzenpolitiker Bo Xilai offiziell Anklage erhoben worden, wegen Bestechung, Korruption und Machtmissbrauch. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua drohen ihm mindestens 15 Jahre Gefängnis. Der aufsteigende Star der Kommunistischen Partei war nach einem Machtkampf im März 2012 gestürzt worden. Papst Franziskus hat zu Solidarität mit den Armen in der Welt aufgerufen. Dies bei einem Besuch in einer Favela in der Nähe der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro. Jeder solle dazu beitragen, den vielen sozialen Ungerechtigkeiten ein Ende zu bereiten, sagte der Papst in einer Armensiedlung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.865 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.475 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.23,54 gehandelt, der Dollar zu 93,37 Rappen. Das Wetter. Heute Abend bleibt es meist trocken, morgen wird es oft sonnig und heiß. Im Norden steigt die Temperatur auf bis zu 35 Grad, im Süden auf 31 Grad. In den Bergen besteht ein geringes Gewitterrisiko.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Viele Fragen und viel Wahlkampf. Deutschland und der amerikanische Datensauger NSA. Viel Geld und wenig Zukunft. Die Abgeltungssteuer und ihr Praxistest. Viele Fehler, aber keine Politfarce. Die europäischen Richter und ihr Khodorkovsky-Urteil. Dann vom Feind zum Freund. Die Annäherung zwischen Vietnam und den USA. Vom Untergang zur Chance.
As the auto industry / economy in this area really went to the bottom in 2009, that created some really good opportunities.
Andere Firmen haben profitiert von der Krise der Autobauer. Überraschendes aus dem bankrotten Detroit. Keine pornografischen Überraschungen mehr, Großbritanniens neue Filter im World Wide Web. Und das Gegenteil von Worldwide, wie über 300 Zwerge, zwei Bierriesen die Stirn bieten. Echo der Zeit. Die Datenschnüffelei der USA ist derzeit das große Thema in den deutschen Medien, in der Politik, im deutschen Wahlkampf. Heute Nachmittag tagte der Geheimdienstausschuss des Bundestags, um Genaueres zu erfahren. Und zwar vom Mann direkt hinter Angela Merkel. Ronald Pofalla ist Kanzleramtsminister und damit Koordinator der Geheimdienste. Kaspar Selg in Berlin erläutert, worum es geht und was bei der Sitzung herausgekommen ist.
Thomas Oppermann, SPD, leitet das parlamentarische Kontrollgremium über die Geheimdienste und er steht mitten im Wahlkampf. Oppermann hat die im geheimen tagende Sitzung zum Datenskandal heute mit einigem Getöse einberufen und er sagte am Mittag zu Beginn der Sitzung auch mit großem Nachdruck. Weshalb?
7 Wochen nach den Enthüllungen von Edward Snowden wollen wir heute endlich mehr wissen über die millionenfache Ausforschung deutscher Staatsbürger durch amerikanische Geheimdienste.
Er wolle vor allem wissen, was genau und in welchem Ausmaß die Amerikaner an Daten über deutsche Bürger erheben, mit diesem Programm PRISM, das Edward Snowden an die Öffentlichkeit gebracht hatte. Kanzlerin Merkel hatte mehrfach betont, sie habe davon nichts gewusst, erst in der Presse darüber gelesen. SPD, Grüne und Linke wollten aber ebenso dringend wissen, ob die deutschen Geheimdienste, wie von Presseberichten angedeutet, in großem Stil deutsches Recht gebrochen hätten, ob sie Daten über Deutsche an die USA weitergereicht oder umgekehrt von den Amerikanern bekommen haben, Daten, die sie selber legal nicht hätten beschaffen dürfen. Und sozusagen über allem natürlich die Fragen, was von alledem hat Geheimdienstkoordinator Pofalla gewusst und was von alledem hat die Kanzlerin eben doch gewusst. Es geht hier einerseits um ein sehr wichtiges Thema, Datenschutz, millionenfache Ausspähung von Deutschen, um die Frage, ob die Geheimdienste sozusagen einen Staat im Staate bilden, der sich um den Rechtsschutz der Bürger nicht mehr kümmert. Die Opposition wittert andererseits bei diesem Thema aber auch eine Chance, dem Wahlkampf noch eine Wende zu geben. Das schier unerschütterliche Vertrauen der Wählerschaft in die Kanzlerin und ihren engsten Mitarbeiter Pofalla doch noch zu erschüttern. Die Sitzung des Ausschusses heute hat 3 Stunden gedauert. Oppermann, SPD, hat in der Tat einiges erfahren, wie er sagte, aber nicht alles dürfte ihm gefallen haben. Ronald Pofalla, der Kanzleramtschef, der bisher beharrlich geschwiegen hatte, sei, so Oppermann nach der Sitzung, bereit gewesen, sehr offen und ausführlich Auskunft zu geben.
Die Bundesregierung hat sich auch heute bemüht, die Fragen zu beantworten.
Das klingt schon mal wesentlich anders als der vielfache Vorwurf der Geheimniskrämerei, verbunden mit der Aufforderung zum Rücktritt Pofallas, wie er vorher zu hören gewesen war. Was zum einen das amerikanische Spähprogramm PRISM angeht, so legte Pofalla eine Erklärung der amerikanischen NSA vor, welche offenbar klar behauptet, PRISM sei etwas ganz anderes als von Snowden behauptet. Es gehe hier nicht um die Ausspähung von Massen von Daten. Dieser Punkt sei aber, so alle Beteiligten in den 3 Stunden, nicht weiter diskutiert worden. Hier fehlten noch weitere Antworten der Amerikaner. Was zum anderen die Rolle der deutschen Geheimdienste angeht, also Bruch des deutschen Rechts, ungesetzliche Weitergabe von unzähligen Daten, konnte Pofalla dem Gremium offenbar glaubhaft erklären, die Vorwürfe seien falsch. Es seien nur gerade 2 Datensätze an die USA übergeben worden, gestützt auf ein Gesetz, das die SPD-Grünen-Regierung Schröder noch verabschiedet habe. Schröder, die SPD, sei es im Übrigen selber gewesen, welche die Zusammenarbeit mit den US-Geheimdiensten massiv ausgebaut hätten, stellte denn auch das CDU-Ausschussmitglied Michael Grosse-Brömer nach der Sitzung befriedigt fest.
Wir haben festgestellt, dass in der Tat SPD und Grüne diejenigen waren, die 2002 nach Besprechungen auf höchster Ebene mit den Amerikanern daran gearbeitet haben, dass der Austausch von Daten intensiviert wird.
Kurz, das Thema Fehlverhalten der deutschen Geheimdienste scheint nach dem heutigen Tag klar an Bedeutung zu verlieren. Der Großangriff der SPD und von Teilen der Medien auf Ronald Pofalla und Verantwortliche der Geheimdienste dürfte an Schwung erheblich verlieren. Beim Spähprogramm PRISM hingegen werden die Diskussionen weitergehen. Aber auch hier kann am Ende nur einer Recht behalten. Entweder Edward Snowden, der von millionenfacher Ausspähung spricht, oder die NSA, die das klar bestreitet. Aber der große Wahlkampfrenner wird dieses ganze Thema für die SPD nach dem heutigen Tag wohl nicht mehr. Sie muss sich eher vorsehen, dass das Thema sich nicht gegen sie selber dreht, jetzt, da die Missetäter im Kanzleramt offenbar freimütig Auskunft geben und Vorwürfe mindestens in Teilen entkräften.
Kaspar Selg aus Berlin. Der Trend geht hin zum automatischen Informationsaustausch, aber mit Großbritannien und Österreich hat sich die Schweiz auf Anfang Jahr noch auf die Abgeltungssteuer einigen können. Und die scheint zu wirken. 900 Millionen Franken Abgeltungssteuern fließen jetzt nach London und Wien. 12 Milliarden Vermögen wurden offengelegt. Jan Baumann.
Die beiden Abgeltungssteuerabkommen mit Großbritannien und Österreich gelten seit Anfang Jahr. Sie lassen den Bankkunden die Wahl. Entweder zahlen sie anonym eine Quellensteuer auf ihrem Vermögen bei einer Schweizer Bank oder sie melden das Vermögen dem heimischen Fiskus. Nun zeigt sich, dass sehr viele britische und österreichische Kunden Variante 2 wählen. Das heißt, sie legen ihre Konten lieber offen, als anonym zu bleiben. Für die Schweiz sei das kein Problem, heißt es in Bern. Das Finanzdepartement zieht eine positive Zwischenbilanz zur Abgeltungssteuer.
Die Abkommen funktionieren, es traten keine nennenswerten Probleme bei der Umsetzung auf,
sagt Mediensprecher Mario Thur vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Tatsächlich hat der Bund bereits Informationen über Zehntausende von Kundenvermögen britischer und österreichischer Steuerpflichtiger gesammelt. Diese gehen nun nach London und Wien. Betroffen sind Vermögen von zusammengerechnet rund 12 Milliarden Franken. Eher bescheiden fällt dagegen die Zwischenbilanz der anonymen Abgeltung aus. Bisher kamen auf diesem Weg lediglich 900 Millionen Franken für Großbritannien und Österreich zusammen. Weitere Tranchen werden zwar noch folgen, doch das Gros der Zahlungen dürfte schon durch sein, sagen die Banken. Sie rechnen jedenfalls nicht mehr mit riesigen Zusatzsummen, wie bei der Bankiervereinigung zu erfahren ist. Die Banken sind zufrieden. Cindy Schmiegel von der Bankiervereinigung.
Das Ziel der Banken ist es, keine unversteuerten Vermögen mehr auf ihren Konten zu haben. Und insofern kann man sagen, dass für Großbritannien und für Österreich dieses Ziel erreicht worden ist. Denn die Partnerstaaten haben entweder direkt Geldzahlungen erhalten oder aber Informationen.
Dafür, dass so viele Kunden ihre Gelder offengelegt haben, gibt es eine einfache Erklärung, meint Schmiegel.
Das hängt sicherlich mit der jüngsten Entwicklung zusammen, die ja sehr, sehr deutlich in Richtung eines internationalen Informationsaustauschs geht. Und da werden sich sicherlich einige Kunden gesagt haben, ich lege mein Geld lieber heute offen, als dass ich warte, bis die Entwicklung mich einholt.
Damit überholt die Realität offenbar die Politik. Während sich viele Politiker in der Schweiz schwer tun mit dem automatischen Informationsaustausch, können ausländische Bankkunden damit leben. Wieder anders sieht es für die Steuerbehörden im Ausland aus. Die bekommen jetzt zwar mehr Daten als erwartet, müssen diese aber mühsam selber auswerten. Mario Thur vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen.
Für die britischen Steuerbehörden ist es natürlich einfacher, wenn sie das Geld direkt aus der Schweiz bekommen, als wenn sie nur die Daten bekommen und die Steuerbeträge dann selber eintreiben müssen. Aber das ist Bestandteil des Vertrages, dem haben beide Partner zugestimmt.
Vorläufiges Fazit, die Abgeltungssteuer funktioniert. Aber bei der Umsetzung zeigt sich, der Trend geht klar in Richtung Informationsaustausch. Das zeigt das Verhalten der ausländischen Kunden.
Vietnam war in den USA lange Synonym für eine historische Niederlage. Umgekehrt war USA in Vietnam lange Synonym für grässliche Brutalität gegen Zivilisten. Vor diesem Hintergrund ist ein Besuch wie der heutige von Vietnams Präsident Truong Tan San bei seinem Amtskollegen Barack Obama immer noch etwas Besonderes. Hauptthema beim Treffen zwischen den Präsidenten der einzigen Feinde war ein pazifisches Freihandelsabkommen. Ich habe unseren Ostasien-Korrespondenten Urs Morf gefragt, was verspricht sich ein Land wie Vietnam von diesem regionalen Freihandelsabkommen?
In allererster Linie wirklich das, eine Verbesserung der Handelsbeziehungen. Vietnam geht es wegen verschiedener Pannen bei der Wirtschaftspolitik im Moment nicht gerade glänzend wirtschaftlich. Und dann kommt aber noch eine wichtige Komponente dazu. Die engeren Beziehungen Vietnams mit den USA, man erhofft sich davon, dass eben Vietnam den Rücken stärkt in der sehr schwierigen Beziehung zum großen, übermächtigen Nachbarn China. Und mit dem hat man ja Territorialkonflikte um Inseln in der Südchinesischen See.
Und wieso wollen die USA dieses Abkommen?
Also zum einen ist natürlich auch für die USA die Wirtschaft ganz sicher ein wichtiger Faktor. Ich meine, schon allein diese ASEAN-Staaten, die südostasiatischen Staaten, die sind 500 oder 600 Millionen Menschen. Das sind die am schnellsten wachsenden Schwellenländer der Welt. Das ist wichtig, dass man da wirtschaftlich drin bleibt. Und dann kommt natürlich auch da wirklich diese geostrategische Komponente dazu. Vietnam ist sehr, sehr wichtig gelegen und man erhofft sich eben, dass diese ASEAN-Staaten, diese südostasiatischen Staaten mit Vietnam als ganz wichtigem Teil davon, dass die eine Art Bollwerk bilden, helfen können im Umgang eben mit dieser sehr, sehr schnell und rasant erstarkenden neuen Weltmacht China.
Und wie reagiert denn dieses China auf diese amerikanische Umarmung Südostasiens?
Skeptisch bis empört. Man merkt natürlich, was am Laufen ist. Man hat es auch gesehen, wie da Burma plötzlich von den Amerikanern umgarnt wird, jetzt Vietnam, die Philippinen auch. Und man weiß natürlich, worauf das hinausläuft. Und die Chinesen tun jetzt alles ihrerseits, um sich diese Staaten da in der Region einzeln vorzunehmen und ihnen immer wieder vorzubeten, dass man doch die bilateralen Probleme auch bilateral lösen soll. Und genau das wollen natürlich die ASEAN-Staaten nicht. Sie wissen, dass sie als kleine Staaten allein gegenüber dieser übermächtigen Großmacht keine Chance haben und versuchen eben eine multilaterale Lösung zu finden und möglichst eben auch die Amerikaner damit einzubeziehen.
Könnte man also sagen, kleine Staaten wie Vietnam versuchen die beiden großen USA und China gewissermaßen gegeneinander auszuspielen?
Das läuft schon ein bisschen auf das hinaus. Was man natürlich auch sehen muss, ist, keiner dieser kleinen Staaten will es wirklich verderben mit China, weil sie wissen natürlich, dass sie dann eben im Notfall wirklich sehr viel näher dran sind an dieser neuen Großmacht. Und ob dann die Amerikaner da wirklich helfend eingreifen können, das will ja niemand wirklich provozieren.
Die USA und Vietnam waren Erzfeinde, der Krieg zwischen den beiden ist ein Trauma auf beiden Seiten. Welche Rolle spielt das heute noch?
Ich denke auf vietnamesischer Seite mittlerweile eigentlich eine weniger wichtige Rolle als in den USA. In den USA ist diese Niederlage eigentlich nicht wirklich verschmerzt und überwunden. In Vietnam, da gibt es natürlich die staatliche Propaganda. Man redet dort immer noch vom amerikanischen Krieg, wie der Vietnamkrieg in Vietnam genannt wurde. Aber man muss auch sehen, weit über die Hälfte der heute lebenden Vietnamesen sind nach dem Ende dieses Krieges geboren. Für die ist das eigentlich wirklich nur etwas, was eben im Schulunterricht und Geschichtsbüchern und von Erzählungen von den Alten mitbekommen. Und es ist eine Feindschaft, die für sie nicht real ist.
Aber noch vor einigen Jahren wäre eine Annäherung, wie sie jetzt geschieht, undenkbar gewesen.
Ganz klar, weil es ist natürlich schon, die Herrschenden sind in Vietnam ja auch die gleichen geblieben und die haben ja diesen Krieg geführt, sehr erfolgreich geführt. Das ist sehr tief drin, im nationalen Erbe, wenn Sie so wollen. Aber mittlerweile ist das so weit gediehen, dass man sich den USA gegenüber so weit wieder öffnet und eben die Hilfe der USA auch will, dass es gewisse Stimmen gibt, die bereits sagen, demnächst könnte die amerikanische Kriegsnavy den im Vietnamkrieg sehr wichtigen Hafen Da Nang wieder anlaufen und dort Vorräte bunkern und die Mannschaften könnten, um sich zu entspannen, dort an Land gehen. Also das würde dann schon sehr, sehr weit gehen.
Ostasien-Korrespondent Rosmov. Michail Khodorkovsky, der russische Oligarch, erhält vom Straßburger Gerichtshof für Menschenrechte teilweise Recht. Das Justizverfahren, in dem er zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt wurde, verstieß in mehreren Punkten gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. In einem zentralen Punkt aber urteilen die Straßburger Richter gegen Khodorkovsky. Sie sprechen nämlich nicht von einem politisch motivierten Urteil. Friedrich Steiger.
Öldiebstahl, Betrug und Steuerhinterziehung, das und noch mehr wurde Michail Khodorkovsky, einem der einflussreichsten russischen Ölmagnaten, vorgeworfen. Er wanderte für 13 Jahre hinter Gitter, sein Konzern Yukos wurde zerschlagen. In den Augen der Weltöffentlichkeit und nach Meinung russischer und internationaler Menschenrechtsorganisationen wurde Khodorkovsky aber aus politischen Gründen in Sibirien eingekerkert. Präsident Wladimir Putin wolle damit seinen gefährlichsten Widersacher ausschalten. Denn Khodorkovsky war nicht nur Geschäftsmann, er äußerte sich auch immer wieder politisch und war ein scharfer Kreml-Kritiker. Der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof widerspricht jetzt dieser Auffassung, wie schon 2011 in einer ähnlichen Entscheidung zur Verhaftung Khodorkovskys. Es gebe, so die Richter in ihrem heutigen Urteil, nicht hinreichend solide Beweise, um Russland wegen Politjustiz zu verurteilen. Sie sehen außerdem auch keinen Verstoß gegen das Folterverbot. Russland habe zwar im Fall Khodorkovskys mehrere Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt, etwa indem die Haftdauer übermäßig lang sei oder indem der Verurteilte seine Gefangenschaft tausende von Kilometern von seiner Familie entfernt in Lagerhaft absitzen müsse. Missachtet worden sei auch das Grundrecht auf Eigentum. Deswegen muss Russland nun Khodorkovsky eine symbolische Schadenersatzsumme entrichten. Für die Fürsprecher und Anhänger Khodorkovskys ist das Urteil des obersten Menschenrechtsgerichts in Europa dennoch eine herbe Enttäuschung. Viele sind entsetzt. Russische Menschenrechtler bezeichnen es als feige und viel zu milde gegenüber Moskau. Khodorkovskys Anwältin meint, ihrem Mandanten sei nicht bloß in Russland, sondern jetzt auch in Straßburg ein fairer Prozess verweigert worden. Die russische Regierung hingegen reagiert wenig überraschend mit Genugtuung. Beide Parteien können gegen den Richterspruch appellieren. Allerdings ist es äußerst selten, dass die Große Kammer in Straßburg einstimmig gefällte Urteile der Vorinstanz umstürzt.
Fredrik Steiger. 6:35 ist es. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit Wetten gegen den Zerfall in Detroit, Filtern gegen Pornos in Großbritannien und Klein gegen Riesig im Biermarkt. Detroit ist bankrott. Die Bilder aus der amerikanischen Autometropole zeigen verlotterte Häuser und eingestürzte Fabriken. Doch es gibt auch andere Bilder. Das Zentrum der Stadt hat in den letzten Jahren einen Wandel durchgemacht. Neue Firmen und Zuzüge von außerhalb haben sich dort niedergelassen. Der Bericht aus dem Zentrum von Detroit von Priscilla Imboden.
Marketing Associates in their first competition is taking the first heat.
Wettkampf auf dem Campus Martius, einem Platz mitten in Detroit. Teams verschiedener Firmen klettern und kriechen so schnell sie können durch einen Parkour. Viele Menschen schauen zu, es ist Mittagszeit. Die Spiele sind von Live Downtown Detroit organisiert, einer von Firmen getragenen Organisation, die sich für ein lebendiges Detroit einsetzt. Hier ist nichts zu spüren vom Bankrott der Stadt. Im Gegenteil. In den drei letzten Jahren sind zahlreiche Firmen in die modernen Hochhäuser gezogen, die rundum in den Himmel ragen. 15.000 Stellen sind entstanden. Dahinter steckt der Detroiter Milliardär Dan Gilbert. Dan Gilbert glaubt an Detroit. Seine Investitionsfirma Rock Ventures spekuliert sogar auf den Aufschwung der einstigen Autostadt. In den letzten Jahren kaufte Rock Ventures mehr als 30 Liegenschaften zusammen. Ihr gehören mehrere Wolkenkratzer mit Büroräumen. Sie ist die größte Immobilienbesitzerin Detroits. Rock Venture trägt Initiativen wie Live Downtown Detroit mit und half auch bei der Erneuerung der Flusspromenade. $1 Milliarde hätten sie in Detroit investiert, sagt der umtriebige Geschäftsführer Matthew Cullen am Mobiltelefon.
We think that the natural sort of raw materials of commerce are there, the real estate, the smart people, the
Wir denken, die Voraussetzungen für gute Geschäfte seien da. Günstige Immobilien, gute Angestellte etwa. Das Stadtzentrum Detroits sei so lebendig wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
There's a tremendous amount of activity. The office buildings and all of our office portfolio is essentially 100% full.
Unsere Bürobauten sind alle vermietet. Wir beschäftigen 10.000 Angestellte in unserer Online-Hypothekarkreditfirma. Diesen Sommer arbeiten über 1.000 junge Praktikantinnen und Praktikanten bei uns, sagt der Direktor von Rock Ventures stolz. Die Stadt soll junge Menschen anziehen, die urban leben wollen. Auch Maureen Krause von der Wirtschaftskammer Detroits schaut zufrieden aus ihrem Büro im 18. Stock eines Hochhauses auf die Stadt. Auch sie sieht Zeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs und hält eine überraschende Erklärung dafür bereit.
As the auto industry / economy in this area really went to the bottom in 2009, that created some really good opportunities for other companies.
Der Niedergang der Autoindustrie habe Ressourcen freigesetzt für andere Firmen. Billige, aber gute Büroräume, gut ausgebildete Angestellte. Detroit habe so viele Ingenieure wie keine andere Region der USA. Die Verteidigungsindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie seien sehr interessiert daran gewesen, vom Wissen aus der Autoindustrie zu profitieren. Sie hätten ausgebaut, ebenso der IT-Bereich. Die Stellen, die diese Firmen geschaffen haben, machen den Niedergang nicht wett, den die Autometropole erlebt hat. Aber sie sind erste Zeichen einer Erholung. Der Konkurs der Stadt Detroit überschattet solche Hoffnungszeichen. Dass die Steuern steigen werden, glaubt sie nicht. Sie seien schon auf dem höchsten Wert, den das Gesetz zuließe. Der Bankrott sei schlecht fürs Image als Standort. Sei aber nötig gewesen, findet Maureen Krause von der Wirtschaftskammer.
Bankruptcy allows us to move quickly.
Der Bankrott erlaube es, vorwärts zu machen, die hohen Zinszahlungen loszuwerden und mit dem freigewordenen Geld die Dienstleistungen der Stadt zu verbessern. Davon würden auch die Firmen in Detroit profitieren.
Aus Detroit, Priscilla Imboden. Im Internet zu Pornografie zu kommen, das ist buchstäblich ein Kinderspiel. Eines, das die britische Regierung jetzt aber beenden will. Sie plant, den unkontrollierten Zugang zu legalen Pornos und die gezielte Suche nach illegaler Pornografie zu erschweren. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
David Cameron wehrte sich dieser Tage in einem BBC-Interview gegen das resignierte Eingeständnis, wonach das Internet letztlich ein rechtsfreier Raum sei.
All of us have been a bit guilty of saying, well, it's the Internet, it's lawless, there's nothing you can do about it. And that's wrong.
Der britische Premierminister hat deshalb einen Feldzug an zwei Fronten eröffnet. Bisher mussten Eltern, die zum Schutz ihrer Kinder vor legaler Pornografie Filter einrichten wollten, selbst die Initiative ergreifen. In den nächsten Monaten wird das System für neue Breitbandkunden umgedreht, wie die konservative Abgeordnete Claire Perry am Radio erläuterte.
Every household now will get a prompt to say, would you like to install these family-friendly filters, which by the way will protect every device in your home.
Ein neues Fenster frage dann, ob der Kunde diese Filter einrichten wolle.
If you hit return or next, the filters will be automatically installed.
Wer gelangweilt weiterklickt, erhält die Filter automatisch. Bis zum Ende des nächsten Jahres sollen auch sämtliche bestehenden Breitbandkunden gefragt werden, ob sie den Zugang zu legaler Pornografie auf ihren Geräten ausdrücklich wünschten. Jerry Barnett, ein Sprecher der Sexbranche, reagierte skeptisch.
Filters fundamentally don't work. The day the filter comes into place, blogs will be covered with very easy instructions to how to get around them. Adults won't be able to access porn and teenagers will.
Filter funktionierten nicht. Das Internet selbst werde sofort Schleichwege erläutern, mit dem Ergebnis, dass die Erwachsenen blockiert würden, die Jugendlichen aber nicht. Doch abgesehen von dieser parteilichen Wortmeldung herrscht weitgehend Einverständnis darüber, dass das neue System den zufälligen, unerwünschten Kontakt mit pornografischen Bildern verringern wird. Camerons zweite Front betrifft illegale Pornografie, namentlich die Abbildung von Kindsmissbrauch. Hier sollen die großen Internetfirmen, die Providers und die Suchmaschinen stärker in die Pflicht genommen werden.
Some people are putting simply appalling terms into the Internet in order to find illegal images of child abuse. And remember, every one of these pictures is a crime scene and they're getting results.
Es sei immer noch möglich, mit abscheulichen Suchbegriffen Wege zu Bildern von Kindsmissbrauch zu finden. Das müsse von den Firmen selbst blockiert werden, sonst werde er gesetzliche Maßnahmen ergreifen. Doch die herkömmlichen Suchmaschinen, die das offene Internet erschließen, spielen nach Ansicht von Jim Campbell keine ausschlaggebende Rolle bei der Verbreitung dieser illegalen Bilder. Campbell leitete bis vor kurzem SIOP, die staatliche Agentur zum Schutz von Kindern vor Ausbeutung.
There are 50,000 predators, we're told by SIOP, downloading abusive images on peer-to-peer, not Google, peer-to-peer. Yet from SIOP intelligence only 192 were arrested last year.
Etwa 50,000 Raubtiere, wie er sie nennt, tauschten auf geschlossenen Netzwerken unter Gleichgesinnten Bilder von missbrauchten Kindern aus. Aber nur 192 von ihnen seien letztes Jahr verhaftet worden. Campbell ist überzeugt, dass nur zusätzliche Ressourcen Einhalt gebieten könnten.
Invest with new money, real investment into child protection teams, victim support and policing on the ground. And let's create a real deterrent, not a pop-up that pedophiles will laugh at.
Er will Menschen aus Fleisch und Blut, die das Internet überwachten und eingreifen könnten, mehr Hilfe für die Opfer und wirksamere lokal verankerte Polizeimaßnahmen. Das biete Abschreckung, nicht neue Fragefenster. Angesichts der bisweilen unheimlichen Anpassungsfähigkeit des Internets können automatisierte Systeme wohl nur beschränkten Schutz gewähren. Aber die Internetkolosse, die ohnehin schon wegen ihrer Steuerpraktiken im Kreuzfeuer stehen, kommen unter zunehmendem Druck, mehr Verantwortung für ihre transportierten Inhalte zu übernehmen. Im ohnehin kriminellen Bereich stellt sich dabei die Frage der Redefreiheit nicht. Bei legaler Pornografie indessen verschwimmen die Grenzen zusehends.
Martin Aliot. Knapp 60 Liter Bier trinken die Schweizerinnen und Schweizer pro Kopf. Und ja, Kinderköpfe mit eingerechnet. Daran verdienen vor allem Heineken und Carlsberg Feldschlösschen. 9 von 10 in der Schweiz verkauften Bieren kommen von den beiden großen Konzernen oder werden importiert. Daneben behaupten sich aber 370 kleine und mittlere Brauereien. Sie wollen die Bierkultur weiter fördern und haben heute eine Erklärung dazu unterschrieben. Wie sich die kleinen Brauereien auf dem Biermarkt behaupten, zeigt die Reportage von Tobias Fessler.
2000 Liter Wasser, 400 Kilogramm Gerstenmalz und etwas Hopfen köcheln in der Sudpfanne. Eine braune, schaumige Suppe, angerührt in der Kleinbrauerei Arebier im Berner Seeland. Die Konkurrenz war groß damals, übermächtig. Gleichwohl begann Cesare Gallina vor 7 Jahren in Bargen bei Aberg mit der Produktion seines Arebiers.
Es hat niemand auf uns gewartet. Trotzdem haben wir es riskiert, eine Brauerei auf die grüne Wiese zu bauen, nachdem wir umfangreiche Marktforschung betrieben haben in unserer Region und realisiert haben, dass die Seeländer auf ein regionales Bier vermutlich trotzdem warten.
Schweizerinnen und Schweizer trinken etwa 3 Bier pro Woche. In den 1960er Jahren waren es noch 5. Trotzdem hat Cesare Gallina mit dem Arebier große Pläne.
Wenn ich denke, wir haben in unserem Gebiet nur 2% Marktanteil, bin ich so frech und sage hin, nein, unser Wachstum ist nicht begrenzt. Denn wenn wir schauen, wenn ich von 2% nur auf 4% draufgehe, haben wir den doppelten Absatz vom Arebier. Und darum ist das Ziel für mich viel wichtiger, die Marktanteile in der Region heraufzufahren, weder geografisch zu wachsen.
Zu Hause punkten ist die Devise. Ähnlich wie Lebensmittelproduzenten könne auch er den regionalen Trumpf ausspielen. Arebier, das Seeländerbier. Doch auch kleine Brauer brauchen eine gewisse Größe, weiß der studierte Betriebswirtschafter.
Nach meinen Berechnungen war es so, dass man aus effizienter Kleinbetrieb ca. 3000 Hektar produzieren muss im Jahr, um längerfristig bestehen zu können.
3000 Hektoliter sind 300.000 Liter. Doch mit ihrer Produktion von 440.000 Litern liegt die Arebierbrauerei bereits jetzt deutlich darüber. Reich werde er damit nicht, aber für ein Überleben am Markt reiche es der jungen Brauerei alleweil, sagt Gallina. Und er ist damit nicht alleine. Anfang der 90er Jahre zählte die Schweiz noch knapp 40 Brauereien. Heute sind es über 370. Die überwiegende Mehrheit davon zählt zu den Kleinbrauereien. In Worb bei der Brauerei Ecker pappt die Abfüllanlage Etiketten auf die Jubiläumsbierflaschen. Mit 150 Jahren gehört Ecker zu den Älteren der Schweizer Brauereilandschaft. In den letzten 20 Jahren habe sein Unternehmen von 2 Ereignissen profitiert, erklärt der Patron Max Ecker oben im Büro des Brauhauses.
Das ist, als das Kartell aufgelöst wurde, das hat eine Lockerung auf dem Biermarkt gegeben. Und sehr intensiv war natürlich die Zeit, als die Brauerei Gurten geschlossen wurde. Da haben wir einen richtigen Run auf unser Bier erlebt.
Dank diesem Run stieg Ecker schon fast zu den mittelgroßen Betrieben auf und produziert heute knapp 3 Millionen Liter im Jahr. Dies, obwohl in der gleichen Zeit der Bierkonsum im Land stark zurückging. Doch auch Max Ecker weiß, die Größe hat für die Kleineren ihre Grenzen.
Die Zeiten sind vorbei, wo man da zum Teil 2-stellige Prozentwachstumsraten hatte.
Heute entscheidet das Gros der Käufer übers Portemonnaie. Je billiger das Bier, desto besser. Hier können die Kleinen nicht mit den Großen mithalten. Doch es gibt auch die anderen Käufer, jene, die eben nicht ein Bier wie jedes andere wollen und auch bereit sind, für ein lokales Bier etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Genau das sei der Markt für die kleinen und mittleren Brauereien mit ihrer Vielfalt, sagt Max Ecker.
Kleinbrauereien führen so eine Art Nischenpolitik. Es ist dann einfach ein Highlight von einer Kleinbrauerei, ein qualitativ hochstehendes Getränk, das sich von der Masse unterscheidet, zu trinken.
Sein Sohn, der 33-jährige Marcel Ecker, will diese Tradition in der 6. Generation weiterführen. Er freut sich auf die Aufgabe.
Ich fand den Satz noch schön, den wir im Festführer auch geschrieben haben, dass es eigentlich nicht unser Ziel ist, grösser zu werden, sondern eigentlich unser Ziel, älter zu werden. Und in diesem Sinne versuchen wir das so weiterzumachen und freuen uns auf die Herausforderung. Ja.
Das Heil liegt für viele Schweizer Bierbrauereien also nicht im Streben nach Grösse, sondern in der regionalen Verankerung, in der Qualität und Flexibilität. Ecker sagt, wenn einer Durst habe, kriege er bei ihnen das Bier eben schnell und nicht erst 3-4 Tage später.
Na dann, zum Wohl. Das war Tobias Fessler von unserer Wirtschaftsredaktion und das war's vom Echo der Zeit für heute. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.